Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge der Benchmore Girls. Mein Name ist Alex, ich bin heute wieder hier mit der bezaubernden Urte und der bezaubernden Kim. Hallo, Moin. Ihr zwei.
Hallo.
Hallo. Wow.
Ja, da war jetzt ein kurzer Versatz drin und es hat mich irgendwie gleich rausgeworfen. Bevor wir jetzt gleich die Folge 14 besprechen, wie geht's euch? Was ist passiert? Was habt ihr erlebt?
Mir geht's gut. Es ist Sommer in Berlin und Sommer in Berlin ist irgendwie echt anstrengend, muss ich sagen. Es ist ganz schön heiß und ganz schön und ich bin sowieso nicht so der Sommermensch. Aber ich war letzte Woche das erste Mal seit 100 Jahren wieder essen. Das war richtig geil, muss ich sagen. Es war.
Was gab's?
Wir waren bei L'Osteria und haben riesige Pizzen in uns reingeschoben.
Oh, nice.
Und es war so schön, dass wir gar nicht nach Hause gehen wollten. Also wir haben da echt, bis die uns rausgefegt haben, haben wir da gesessen. Also wir saßen natürlich draußen, aber dann kam dann irgendwann der Kellner raus und sagte, naja, also wir würden jetzt auch schon gern mal zumachen.
No.
Wow.
Könntet ihr bitte gehen? Hatte dann ein bisschen schlechtes Gewissen, aber dachte ich so, du hast ein Jahr lang nicht gearbeitet, dann musst du jetzt halt mal da durch.
Wie ist das gerade bei euch in Berlin? Wie lange darf da alles offen haben?
Solange es halt offen ist. Also ich glaube, oder bis 23 Uhr kann vielleicht sein. Ich bin unsicher.
Okay.
Ab einem gewissen Zeitpunkt darf, glaube ich, kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Aber ist mir egal, weil ich trinke ja eh keinen Alkohol.
Ja.
Und mit bis zu 10 Leuten darfst du dich, glaube ich, draußen sogar schon wieder treffen. Also wir waren halt zu fünft. Das war richtig nett. Und ansonsten bin ich halt total in meiner Pen and Paper Welt versunken und gucke die ganze Zeit 1000 verschiedene Dungeons and Dragons Serien und Kampagnen irgendwie und habe mir jetzt noch einen Streamingdienst irgendwie organisiert, damit ich da meine Kampagne, die ich eigentlich auf YouTube geguckt habe, weitergucken konnte, weil es die da nicht mehr gab. Und hört mir doch auf. Ich bin völlig versunken in Dungeons and Dragons und Pen and Paper und lieb's aber sehr.
Cool.
Abgefahren. Gibt's da so extra Streaming-Dienste für? Also was ist das für eine? Oder?
Ich habe jetzt Dropout TV, das ist von College Humor. College Humor kennt man aber eigentlich so. Und da gibt's halt Dimension 20, das ist halt eine Pen and Paper-Serie quasi, wo die immer so 16, 17 Folgen-Kampagnen
machen. Cool.
Das ist halt schon auch sehr, sehr witzig. Und meine eigentliche Sache, die ich immer geguckt habe auf Twitch, die haben jetzt halt 141 Folgen lang eine Kampagne gespielt. Und die ist jetzt halt seit letzter Woche vorbei. Also, und eine Folge ging immer so 4 Stunden. Ihr könnt euch also vorstellen, wie viel Zeit ich mit dieser Kampagne verbracht habe.
Alter.
Und die ist jetzt halt einfach vorbei, so zu Ende. Und ich war so todtraurig, dass ich mir was anderes suchen musste, wo ich mich so ein bisschen wieder, Grüße an Lukas, falls du uns hörst. Wir hatten immer freitags ein Date, dass wir das immer geguckt haben zusammen, quasi so über WhatsApp nebenbei uns auf dem Laufenden gehalten, was gerade so passiert, weil es natürlich, je mehr das dem Ende dazu geht, einfach ultra spannend wird und dann halt so riesen Endboss am Ende und was passiert da und wer stirbt und hoffentlich stirbt niemand und es ist halt wie ein Buch lesen oder eine Serie gucken, aber es ist halt ja nicht, du kannst ja nicht voraussehen, was passiert. Also es gibt natürlich so eine Grundstory, aber du kannst überhaupt nicht voraussehen als Spielleiter, wie die Charaktere reagieren und natürlich wie die Würfel fallen. So, du kannst es halt einfach nie richtig wissen, was von Anfang an passiert. Also deswegen ist es noch ein bisschen spannender als, keine Ahnung, Grassland zu tun.
Einfach auch guter Vergleich.
Total, finde ich auch.
Ja, ich knüpfe gleich mal an ein ähnliches Thema, zwar nicht das Pen and Paper, weil da kenne ich mich null mit aus, aber Essen. ich hatte auch vor einer Woche oder so Urlaub, ist schon wieder so lange her, es war auch nur eine Woche und die vergeht ja, wie man weiß, sofort. Und weil es halt langsam mal wieder zugelassen ist, sind wir nach Nürnberg gefahren und haben mal alles nachgeholt, was man so ein Jahr lang nicht machen konnte. Das heißt, wir waren essen, wir waren spazieren, wir waren noch mehr essen und noch viel mehr essen und haben noch Essen mitgenommen. Also geil. es war nice. Alles dabei von Sushi über Vietnamesisch, über, ich hatte so einen Seitan-Lammbraten, ganz, ganz verrückt, mit so einer Art frittierten Klöße. Ich wusste nicht, dass sowas gibt, aber ich brauche das öfter in meinem Leben.
Hat das nach Lamm geschmeckt?
Nee.
Also ich persönlich bin auch kein großer Fan von Lamm und stell mir dann vor, wenn dann irgendwie Seitan so einen künstlichen Lammgeschmack, würde ich mir richtig weird vorstellen.
Nee, also es war auch, aber es war lecker, ja. Aber bin auch nicht der größte Seitan-Fan. Man hätte das vielleicht mit irgendwie so ein bisschen texturierten Soja oder so, hätte man das ein bisschen schöner hinkriegen können von der Textur her und so. Aber alles in allem, es war halt eine schöne, kräftige Soße mit bei und halt Bohnen und so. Und nice. Es war lecker, auch wenn es jetzt nicht direkt nach Lamm geschmeckt hat, aber mein Gott.
Ja, aber so an so einer Soße richtig. Hängt das ja oft schon, ne? So eine, also Kloß ja. Und Soße, wie wir alle wissen, eins der besten Essen der Welt.
Absolut. Da brauche ich dann auch eigentlich gar nichts mehr dazu. Da reicht Kloß mit Soße und vielleicht ein bisschen Gemüse und das ist toll. Auf jeden Fall, was so im letzten Jahr ja irgendwann mal aus dem Boden gestapft wurde, war Wild Donuts. Und da musste natürlich dann auch eine Sechserbox mit für 20 Euro. Also halbes Vermögen. Also das war auch schon teuer. Die waren auch alle lecker. Aber ja, muss man überlegen, ob man sich das mal gönnen will, oder?
Also ich glaube, Dunkin ist nur, ich glaube, ein Zehner oder so.
Ja.
Also nur für 6. Aber 20 finde ich schon happig.
Ja, war auch happig. Aber,
also. Aber die sind ja auch so, die sind ja auch so goldene Oreos mit, keine Ahnung, Zuckerwatte aus Diamantzucker gesponnen. Und
ja, I wish, aber die Veganen sind ja leider, sind zwar auch cool, aber sind leider ja immer nicht ganz so umfangreich wie die normalen, obwohl man da auch schon ein bisschen mehr machen könnte als nur Lotus, Kekse und Oreos, aber ja. Naja, es war trotzdem ganz cool. Sie sehen cool aus, ich habe es jetzt auch mal mitgemacht, reicht.
Es gibt in Berlin, gibt es
Bramble. Ja, da war ich auch schon öfters.
Beste vegane Donuts der Welt. Die sind.
Was ich ja so schade finde, ist, dass vegane Sachen einfach generell von der Geschmackspalette immer sehr ähnlich sind und ähnlich eingeschränkt und dann aber dafür noch teurer. Also das heißt, du hast weniger Geschmack und dafür aber zahlst du mehr. Cool, danke.
Voll, obwohl.
Ja, kommt drauf an, ne? Also man kann es halt auch geil machen, aber das machen halt viele dann nicht.
Ja, das meine ich eben damit. Wo ich sagen muss, ein guter Vorreiter dafür ist immer Ben & Jerry's. Wir kriegen natürlich kein Geld dafür, dass wir das jetzt sagen, aber wenn Ben & Jerry's uns würden sponsern möchte, würde ich auf jeden Fall nehmen, ja, gar kein Thema. Aber ich finde Ben & Jerry's Eis sowohl von der Geschmackspalette als auch dann, was die vegane Schiene einfach angeht, finde ich, es schmeckt gut und man zahlt halt ein bisschen mehr, aber es schmeckt halt wirklich. Also es schmeckt nicht einfach nur nach diesen Lotus-Keksen oder so irgendwie, sondern es schmeckt tatsächlich nach einfach Cookie Dough zum Beispiel mit Mandeleis. Ja. Und das ist eine richtig geile Idee irgendwie. Ich habe das jetzt mal probiert und war wirklich positiv begeistert.
Aber dadurch, weil wir ja nicht von Ben & Jerry's gesponsert sind, kann ich es ja sagen, agree to disagree. Cookie Dough ist lecker, aber es gibt ja auch diese ganz tolle Sorte Netflix and Chilled oder so, die einfach nur eine absolute Frechheit ist. Das Grundeis an sich schmeckt einfach nur nach gefühlt nix. Und das ist allgemein ein Problem, was ich mit den Ben & Jerry's habe. Die sind teuer. Da kosten ja auch die normalen Kübel irgendwie 5,99 und die veganen dann 7 oder 8,99. Dafür, dass es auf Mandelbasis ist, mit aber 0,1% Mandelanteil gefühlt, ist wirklich so. Also es gibt so 2, 3 Sorten, die schmecken gut und die anderen Sorten sind einfach eine Frechheit und da kann jede Rewe, Lidl, Edeka, Eigenmarke, hat dann aber die gleichen Sorten für 3 Euro, die genauso gut schmecken und wirklich von der Zusammensetzung ähnlich, wenn nicht sogar besser sind. Also Ben & Jerry's, ihr macht das schon gut, aber ihr könnt das schon noch besser machen.
Okay.
So,
okay.
War ein schöner Food Talk.
So, und Alex, wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, mir geht's gut. I'm feeling a bit under the weather. ich weiß nicht, Allergie kickt. Und ja, ich würde jetzt mal einen Rant loslassen. Es ist mal wieder soweit.
Es ist wieder soweit. Leute, schnallt euch an. Alex hat wieder Filme geguckt.
Ich habe einen spezifischen Film geschaut. Und es passt so gut zur heutigen Thematik irgendwie. Also es reiht sich da für mich gefühlt einfach so gut in die Folge 14 ein von den Gilmore Girls. Ich habe mir jetzt Freitag war das, glaube ich, Taking Lives angesehen mit Angelina Jolie, mit Ethan Hawke und einem vollkommen, also so wurscht war ein Charakter in einem Film noch nie, glaube ich, Kiefer Sutherland. Also so egal kann ein Charakter gar nicht sein, so vorhersehbar kann ein Film gar nicht sein und so sexistisch kann auch kein Film sein, der mit so einem großen Hollywood-Budget ausgestattet ist. Also natürlich kann das vielleicht schon, aber also der Film war halt eine einzige Frechheit. Ich habe jetzt leider nur die Zahlen, was der Film eingespielt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie Profit gemacht hat. Auf Rotten Tomatoes hat er ein Approval von 22%,
wow.
157 Kritiken. Ich glaube, auf IMDb vom User-Rating her ist es so bei 6,2 und ich muss da sagen, Leute, also ihr müsst da mal ein bisschen an eurer Perzeption irgendwie arbeiten, weil das ist eine Frechheit. 6,2, also da schäme ich mich echt für jeden, der irgendwas auf sich hält und sagt, er ist ein Filmkonnoisseur oder irgend sowas und dann sagt er,
Gott, oh Gott.
Ja, Taking Lives, ja, das ist so eine gute 6 oder so eine gute 7, so eine solide. Nee, Leute, das tut mir leid.
Ja, der ist bestimmt bei ein paar Leuten auf der Filme, die man gesehen haben muss.
List. Ja, oh und Gott. Jedem, also jeder, sorry, aber ganz wirklich, das ist eine starke Meinung jetzt, die kommt, aber jeder, der das sagt, nee, sorry, also da habt ihr einfach nicht recht. jeder, der sagt, Taking Lives ist ein Film, das ist so eine Perle, die man gesehen haben sollte, der ist so toll. Nein, Leute, nein, absolut nicht. Das ist keine Perle, das ist ein Drecksmachwerk. Das ist wirklich ein beschissener Film. Er ist vorhersehbar, also ich werde spoilern, ja. Ich hoffe, das stört euch zwei nicht und die Zuhörer können ja dann abschalten, wenn sie wollen. Beziehungsweise Niemand schaltet hier ab, das ist richtig. Die Zuhörer können ja skippen. Können ja einfach dann den Spoiler-Teil skippen. Aber es geht um einen Jungen, der von zu Hause wegläuft, dann begeht er einen Mord, weil er einen zweiten Jungen irgendwie trifft, klar. Der schubst den vor ein Auto und seitdem, und da kommt jetzt schon der Spoiler rein, verkleidet er sich, beziehungsweise er bringt seine Opfer um und er schlüpft in das Leben von denen und will eben dieses Leben dann von seinen Opfern führen und gibt sich eben als die Person aus, deswegen he's taking lives.
Verstehe.
Genau, so.
Doppeldeutig auch, weil er ja...
Ja, weil er sie ja umbringt. Also richtig, ja, da hat sich einer richtig mal eine Minute Gedanken gemacht. und auf jeden Fall, es geht dann irgendwie so weiter, Angelina Jolie ist vom FBI, die in Kanada ermittelt. Warum auch immer, wahrscheinlich wird er halt irgendwann einmal in Amerika gemordet haben, auch wenn die eigentlich keine Jurisdiktion oder beziehungsweise auch keine Exekutive und keine Gewalt in Kanada hat, als FBI-Agent. Also das ist einfach so. Und sie ermittelt halt dort und hat dann dort irgendwie auch noch ein paar Freunde und weiß ich nicht. Und ja, dann gibt es zwei sexistische Polizistenkollegen, die ihr dabei helfen sollen und die sie unterstützen. Und ein Opfer überlebt, der sich dann hurra, hurra als Killer herausstellt und entpuppt, der kein Opfer war, sondern tatsächlich halt einfach der Killer ist. Und natürlich, sie verliebt sich in ihn.
Boah.
Und zwar so, und das ist das. Ja, und zwar aber so, dass es. Und eigentlich habe ich so begonnen, mich aufzuregen, weil es so eine unnötige, also so wirklich nicht nachvollziehbare Love Interest Geschichte ist. Mhm. Die treffen so zwei, dreimal aufeinander in einem Verhörraum, dann treffen sie wieder aufeinander bei ihm in der Wohnung und so weiter und dann soll er als Bait herhalten, also so, damit sie den Killer halt anlocken können. Aber natürlich kann der Killer nicht kommen, weil er ist ja selber der Killer. Hahaha, ganz großes Kino. Und auf jeden Fall, ja, sie entwickeln dann, aus mir nicht erklärlichen Gründen, entwickeln sie dann irgendwie was füreinander. Und da, das hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Angelina Jolie spricht dann mit ihrem Vorgesetzten und sagt dann so, ja, und ich weiß nicht, soll ich da wirklich und kann ich da und sollte ich nicht? Und dann sagt ihr, dieser Typ und dieser Charakter sagt ihr dann, also der Chef von ihr, der gleichzeitig auch offensichtlich ein langjähriger Freund ist, sagt ihr dann, ja, aber du hast doch die letzten 5 Jahre, wo du hier arbeitest, hast du ja sowieso nicht gedatet. Und du hast ja auch sonst nicht irgendwie. Du kannst dir doch mal ein bisschen Spaß gönnen. Und ich denke mir so, Leute, wir haben 2004, wir haben nicht 1960. Ich meine, abgesehen davon, dass da Frauen sowieso nicht in der Police Force irgendwie eingesetzt waren, ja. Aber das hat mich so aufgeregt, dass sie sich da, dass sich der Charakter von Angelina Jolie da dieses Approval holen muss, die Erlaubnis quasi von einer älteren Vaterfigur. Ja, mein Kind, du darfst jetzt mit dem schnackseln, wenn du möchtest, Zwinkelzwonki.
Dich hat 5 Jahre keiner mehr durchgenommen, jetzt gönn dir mal richtig,
und jetzt
dann kannst du vielleicht auch wieder vernünftig arbeiten.
Richtig, gönn dir mal richtig mit dem Opfer. Der gesehen hat, wie einem anderen der Kopf abgedreht wird. Und jetzt kannst du auf den darfst du jetzt draufspringen. Das hat mich so aufgeregt, wirklich. Also ich bin fast explodiert vor der Kiste. Ich habe mir gedacht, ich habe den Fernseher angeschrien. Das kann doch nicht sein, dass ihr 2004 so eine Drecksscheiße abzieht.
Warum guckst du denn so scheiß Filme an?
Ja, pass auf, ja, ich frag mich nicht. Irgendwann mal eben, also der ist irgendwann mal zur Vorgeschichte, der ist irgendwann mal rausgekommen und ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir den irgendwann mal gezeigt und wir sind dann so ein bisschen durchgeskippt, weil nicht so viel Zeit war und er hat dann gemeint, ja, und das Ende, dieser Twist am Ende, der ist so heftig und das ist so Dinge und ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, das war eben 2005 oder 2006 muss das gewesen sein. Und ich will mir den jetzt aber nochmal ganz ansehen und mal sehen, ob da wirklich was dahinter ist. Oder ob das wirklich, und nee, also selbst dieses Durchskippen hat nicht mal, also hätte damals nicht mal, also wäre gar nicht nötig gewesen, weil das so vorhersehbar diese ganze Drecksscheiße war. Und abgesehen davon, dass sie sich eben diese Erlaubnis holt, kommt zum Zwinki-Zwonki, es gibt eine Sexszene. Und wen sieht man nackt? Ich meine, es ist ein schöner Anblick, ja. Kann ich nicht irgendwie anders beurteilen. Ja, es ist eine wunderschöne Frau. Aber wer ist der Einzige, der in dieser Szene nackt ist? Angelina Jolie. Natürlich nicht Ethan Hawke. Den will ja sowieso keiner sehen. Also, nee. weil das ist so ein Hässlon, dass ich mir auch die ganze Zeit, also erstens, also schirch wie die Nacht finster ist und dann kann er nicht mal schauspielern und, also dieses Machwerk, ja, das ist so eine Ausgeburt der Hölle, die ich einfach nicht verstehen kann. Und ja, also, und es hat mich so aufgeregt. Und dann am Ende stellt sich natürlich raus, also wie gesagt, die haben dann eben ihr Zwinki-Zwonki, verbringen halt eine Nacht miteinander. Und dann kommt halt eben raus, er war offensichtlich doch der Killer. Kiefer Sutherland übrigens hat ungefähr 5 Minuten in dem Film. Und er stirbt nach den 5 Minuten einfach. Weil sie glauben, Kiefer Sutherland ist halt der Killer und nicht Ethan Hawke, weil Ethan Hawke ist ja der eigentliche Killer und Kiefer Sutherland wird dann so durchs Auto geschleudert, dann explodiert das Auto. Ja, vollkommen egal, der Typ. Also wirklich richtig egal. Und Angelina Jolie wird, weil sie es nicht gesehen hat, dass Ethan Hawke der Killer ist, wird dann entlassen vom FBI, unehrenhaft und so weiter. Sie ist dann schwanger von ihm. Und er kommt dann zu ihr ins Haus, sie ist irgendwo im Norden, sie ist irgendwo in so einem Haus und dann auf einmal kommt er, hat eine neue, also ein neues Aussehen, hat sich ein bisschen eine Brille aufgesetzt und so weiter, dann erkennt ihn ja überhaupt niemand mehr.
Weiß man ja, dass es so
ist. Ja, also ja. Kann man ja dann nicht mehr sehen, wer das sein soll. Und auf jeden Fall steht er dann bei ihr in der Küche und er nimmt dann, also er will sie erdrosseln, sie nimmt sich eine Schere, will ihn abstechen, er nimmt die Schere, sticht ihr in den Bauch.
Natürlich.
Und dann ganz, ja, Moment. Und dann aber kommt das, weil er sagt, sie darf das Kind nicht haben. Sie darf das Kind nicht zur Welt bringen. Und dann aber kommt der riesengroße Twist, weil der Bauch, den sie hatte, der war nur fake. Sie ist gar nicht schwanger. Und dann sticht sie ihn ab.
Und sie wurde gar nicht, aus der Police Force geschmissen.
Und sie wurde gar nicht.
Das war alles nur ein Trick, um ihn
richtig,
anzulocken.
Um ihn anzulocken. 5 Jahre lang. Und ich denke mir so, also welche Polizei arbeitet erstens so? Leute, also wenn die Polizei wirklich so arbeitet, dann weiß ich es halt auch nicht, weil eine zivilisierte Gesellschaft schon irgendwie noch, oder besser gesagt, unsere europäische Zivilgesellschaft ist auf Besserung ausgelegt. Ja, das bedeutet, selbst wenn du einen Mord begehst, ist eine Inhaftierung und eben in den Knast kommen, soll ja darauf abzielen, dass du dich als Mensch besserst und wieder resozialisiert werden kannst und dass man das irgendwie anpasst. Nee, stattdessen lassen wir da eine wild gewordene Angelina Jolie, lässt man sich an dem rächen, sticht ihn ab, ohne irgendwelche stichhaltige Beweise, man hat keine Fakten irgendwie gesammelt, man kann das vor Gericht nicht irgendwie, und ja, natürlich, ich meine, wer soll sie anzeigen? Sie, ja, und dann wird sie wieder in die, ja, also ich könnte mich da noch stundenlang aufregen, aber das ist wirklich so ein Machwerk des Grauens, also bitte auf gar keinen Fall anschauen.
Okay, das habe ich
jetzt Tut euch das an.
Habe ich das jetzt mitgenommen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, also Urte, wenn du leiden willst für 1:42, dann bitte auf jeden Fall, gerne.
Oh Mann, mir ist jetzt, während du das erzählst, ist mir auch noch ein Film eingefallen, den ich letztens gesehen habe, aber das kann ich jetzt nicht auch noch erzählen. Aber ja.
Ja, aber Anteasen gibt es in diesem Podcast nicht. Du kannst ja kurz abreißen, Urte.
Ich bin so ein Fan von so Teenie-Komödien und ich weiß nicht, ob ihr das auf Netflix kennt, die To All the Boys I've Loved Before-Reihe. Das ist irgendwie, das sind so 3 Filme und es geht halt irgendwie um ein Mädchen, die immer Liebesbriefe an ihre Typen geschrieben hat und dann kommt sie mit einem von denen zusammen und der dritte Teil des Films, also der dritte Film aus der Reihe, wow, so, geht halt darum, dass sie im Senior Year High School sind und dann halt überlegen, wie es weitergehen soll, weil danach ja College ist und so weiter und so fort. Und im ganzen Film geht es eigentlich darum, dass sie ihren ganzen Plan nach ihrem Typen richtet. Und das hat mich so abgefuckt, weil der Film einfach halt von 2020 ist. Also so, sie ist eigentlich so total cool und so, aber ihre ganzen Gedanken sind nur so, ja, also wenn ich jetzt nicht in Stanford angenommen werde, dann muss ich aber auf irgendeine andere Uni, die da in der Nähe ist, damit wir irgendwie nur 1,5 Stunden Autofahrt voneinander entfernt sind. Und eigentlich würde ich gerne auf die NYU, aber NYU und Stanford sind halt Ostküste und Westküste und dann sehen wir uns nie und nee, das kann ich nicht machen. Und ich hatte mich so auf so ein bisschen, wisst ihr, so Rom-Com-Scheiße gefreut und dann musste ich mich die ganze Zeit darüber aufregen.
Ja.
Das war richtig traurig.
Ja, aber das kenne ich, weil ich habe mich auf einen guten Thriller gefreut und dann stattdessen bekomme ich sowas vorgesetzt.
Ja.
Ich meine, zumindest eine nackte Angelina Jolie, also ich meine.
Ey, aber, immerhin. So,
aber trotzdem. Also,
ich habe 2 Anmerkungen.
Ja.
Natürlich habe ich Taking Lives gerade gegoogelt, weil, weiß nicht, vielleicht ist mir irgendwann mal so langweilig, dass ich es unbedingt nachvollziehen muss, wie man sich da so drüber aufregen kann. Und dieses Coverbild, dieses Titelbild, was ist da los?
Ja, also das beschreibt doch den Film schon.
Also komplett. Wirklich. Angelina Jolie, die so ganz lasziv mit ihren Lippen, was so gefühlt das einzige Markenzeichen dieser Frau ist, neben den 300 Kindern, die sie hat, wie sie da in den Fesseln dieses Typen, ist das überhaupt Ethan Hawke? Sieht nicht danach aus.
Ja.
Da war er dann also noch sehr jung, okay. Nee, also an dem Bild ist ja alles falsch. Auch die Typo.
Unangenehm.
Gottes Willen, ey. Nee. Nee. Hab ich Bock zu gucken, gibt's anscheinend beim großen N.
Ja, okay, richtig. Netflix
und grade. Was mir einfällt zu dieser College-Sache, das hat mich gerade ganz hart daran erinnert an Paris, die mit Doyle Schluss macht, weil sie Angst hat, dass die Beziehung zu ihm sie irgendwie beeinflussen könnte bei der Wahl der weiterführenden Uni, sage ich jetzt mal.
Ja, sie hat halt dann war auch ein bisschen überzogen von ihr so, aber sie hat sich halt dann nicht so den Kopf drüber gemacht, ob sie jetzt in die und die Uni geht, weil, oder beziehungsweise in die andere Richtung den Kopf drüber gemacht, dass sie halt nicht auf irgendwie Uni X geht, weil Doyle dahin geht. Also, ey, also ich fand das so dumm alles. Also es hat mich richtig, also, boah. Und dann auch der Typ, also dass sie, erst hat sie ihm das dann nicht erzählt, dass sie nicht in Stanford angenommen wurde, hat sie ihm halt nicht erzählt, sondern die ganze Zeit so getan als doch. Und hat sie es ihm irgendwann erzählt und hat dann gesagt, ja, ich würde vielleicht doch gern an die NYU halt nach New York. Und er war dann so, ja, das haben wir aber so nicht geplant. Diggi! Also.
Was?
Natürlich Happy End am Ende, ne? Aber also sie ist dann auf ihre Uni, er ist auf seine Uni und sie haben dann eine Fernbeziehung geführt. Schön. Aber der ganze Film ging darüber, dass es eigentlich nicht möglich ist. Dates, oder?
Ja.
Mann.
Und damit haben wir jetzt aber eine wirklich wahnsinnig schöne Überleitung, weil es in der 14. Folge von den Gilmore Girls, der ersten Staffel, darum geht, dass Dean und Rory und zum Teil auch Lorelei zusammenkommen und im Cold Opener mal die Donna Reed Show sehen. Für alle, die jetzt vielleicht die Donna Reed Show nicht kennen, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe jetzt keine Vorbereitung mehr Zeit gehabt zu googeln mit der Donna Reed Show. Ich weiß tatsächlich nur das, was in den Gilmore Girls, also in der Folge jetzt gerade vorkommt, dass Donna Reed eine Hausfrau ist, der Vater geht arbeiten. Sie hat, glaube ich, 1 bis 10 Kinder oder so ungefähr.
Zwei
Kinder, dankeschön. Und das ist eine Show aus den 50ern. Wahrscheinlich ist das halt so ein American Classic. Also das kennt wahrscheinlich jeder Amerikaner. Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt dann noch nicht gesehen oder auch nicht gekannt. Und es geht halt immer darum, dass, und das sagen sie, das kommentieren sie auch so lustig in der Folge, dass zum Beispiel der Vater sich mal verspätet zum Abendessen nicht anruft und dann passiert aber eigentlich nichts. Er kommt nach Hause und alles ist gut und die Frau verzeiht ihm natürlich sofort.
Na klar,
weil
ihre Aufgabe ist.
Der Ehemann, wenn der nach Hause kommt, dann hat das Essen auf dem Tisch zu stehen und wenn er sich verspätet, dann ist das die Frau, ist das die Schuld von der Frau und nicht von ihm.
Also, na klar,
logisch.
So wie es ist. Und nochmal zu den Essgewohnheiten. Haben wir nämlich auch eine schöne Überleitung, weil Dean auch Pizza mitbringt und auch einen Salat und er fast gelüncht wird von den beiden. Warum er denn,
was ist das?
Einbildet, einen Salat? Was ist denn das? Und ich finde es aber so lustig, weil Lorelei ja wirklich die Meisterin der Salatkunst ist, des kreativen Salatverzehrs, um es mal so zu sagen.
Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich eine Ausnahme in der einen Folge, wo sie mal einen Salat gegessen hat.
Salat essen musste, weil sonst nichts mehr da war.
Albtraum.
Ja. Jeder kennt's. Sie sprechen halt dann drüber und sagen halt, dass das ein komplett überzogenes Frauenbild ist und Dean sagt dann aber so, ja, aber ich finde das eigentlich schon, also wegen mir, wenn die Frau jetzt zu Hause ist und da kocht und so und sie wirkt doch glücklich, also so richtig so weltmännisch wird das da. Okay. Und auch da dieser kleine, dieser mit seinem $2 Haarschnitt. Du Lulatsch mit deiner schlecht sitzenden Dreckslederjacke, du 8 Meter großer Lulatsch. Nee, klar.
Aber für ihn ist es ja so, sie wirkt doch ganz glücklich, dass sie
wirkt doch glücklich und sie ist ja da für die Familie und sie hat sehr viel Zeit mit den Kindern und das ist alles so toll und so weiter. Und ich habe mir da auch schon gedacht, also, hä? Warum denn? Also,
da könnte man halt aber schon auch in eine richtig heftige Grundsatzdiskussion jetzt einsteigen, ne? Also ich meine, weil er ist halt so aufgewachsen. Ich meine, das kommt ja später ein bisschen raus in der Folge, aber dass es halt bei ihm das normale Familienleben ist und dass seine Mutter das halt wirklich geil findet, für die Familie da zu sein und dass das für ihn halt ganz selbstverständlich ist, dass wenn er halt nach Hause kommt, das Essen irgendwie auf dem Tisch steht oder dass wenn sein Vater nach Hause kommt. Und das ist halt so ein Ding. Lorelei und Rory sind halt beide so total die Feministinnen und sind halt ja auch, also Rory ist ja auch so aufgezogen worden von Lorelei, so dass sie kein Shit taken soll von irgendwelchen Männern und so.
Ja.
Und da wieder so die Welten aufeinanderprallen. Also ich finde es halt auch einfach nur noch peinlich von Dean, aber er weiß es halt nicht besser. Muss man ja auch mal dazu sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also auch da kann er sich doch seine eigenen Gedanken machen und kann doch dann auch reflektiert sagen, also ist schon cool, wenn die Frau arbeiten gehen will, dann auf jeden Fall. Also es sind doch alle emanzipiert und man kann sich doch auch dann, vor allem in 2001 und auch wenn man da so aufwächst und er sagt dann später ja auch, dass seine Mutter dann trotzdem auch arbeiten gegangen ist. Und ich denke mir halt so, ja, aber trotzdem, also wenn die... Es ist so ein,
ich bin da ja komplett bei dir. Ich finde das ja auch total lächerlich. Ich würde mir wünschen, dass er da so ein bisschen reflektierter darüber nachdenkt.
Aber trotzdem, dieses antiquierte, konservative, was ich am liebsten AfD, FPÖ irgendwie wünschen würde, dass die Frau wieder am Herd ist und so weiter, die fernab von jeglicher ökonomischen Sicht irgendwie sind, die Parteien. Also abgesehen vom Menschlichen jetzt, also es geht sich doch einfach hinten und vorne nicht aus. Aber dass man da keinen Schritt reflektiert und er später dann ja auch nochmal sagt, dass er das ja eigentlich auch trotzdem, also, und ist ja glücklich und wenn sie da kochen darf und so weiter, so, du Vogel, hast du, also sonst alles noch lustbar bei dir irgendwie, aber okay.
Ja, aber ich glaube, wir sind da selbst heutzutage noch nicht so weit, dass da viele so weit denken, weil ich glaube, bei vielen ist es jetzt zwar so, die Frau soll gerne arbeiten gehen, aber vor ihm zu Hause sein, dann trotzdem noch das Essen auf den Tisch bringen. Also die Frau soll jetzt am liebsten eigentlich auch beides machen. Die soll schon noch Geld nach Hause bringen und aber den ganzen Haushalt machen. Also wir sind jetzt so weit, dass sie beides darf.
Ja. Und ich habe da jetzt noch ein paar Fakten mir rausgesucht, zum Beispiel, also wie es jetzt tatsächlich mit Arbeiten gehen und so weiter, also ich glaube mit dem Gesetz, das hat bis in die 60er, vielleicht 70er gedauert, bis eben die Frau nicht mehr den Mann fragen musste, ob sie denn arbeiten gehen darf.
Ja. Unfassbar.
Aber zum Beispiel ein paar Fakten in Europa, die Einführung des Frauenwahlrechts ist auch ein spannendes Thema, weil in Österreich und in Deutschland ab 1918 durften Frauen wählen gehen. Und zum Beispiel, also das waren, also die früheste Aufzeichnung davon ist Finnland mit 1906, also ab dem Jahr 1906 durften da Frauen wählen gehen. Und ganz, ganz weit hinten sind die Schweiz, Portugal und Liechtenstein, die Schweiz mit 1971, Portugal mit 1974 und Liechtenstein mit 1984.
Ja, da wohnen aber auch nur 100 Leute und davon sind wahrscheinlich 98 Männer und die zwei Frauen, die haben es halt über sich ergehen lassen. Ja. Ist doch so. Also ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal in Liechtenstein war, aber das ist ja wirklich so, das sind ja drei Dörfer gefühlt. Sorry an alle Liechtensteiner ZuhörerInnen, es ist sehr schön bei euch, aber das ist einfach nur falsch.
Und ja, auf jeden Fall wieder mal, also bei mir schon wieder alle Red Flags, irgendwie die roten Alarmlichter und so weiter, irgendeine Sirene, dass Dean einfach wieder so ein richtiger Creep ist und wieder, vor allem, was ich mir dann eben auch nicht vorstellen kann, die They're living happily ever after, zum Beispiel Rory und Dean sind dann glücklich bis an ihr Lebensende, heiraten, keine Ahnung, und dann bleibt sie zu Hause. Sie will Christiana Mampur nacheifern und will so werden wie sie und dann soll sie zu Hause bleiben und kochen. Hat so ein Potenzial, ist unfassbar intelligent, ist wahrscheinlich klüger als 99% von jedem, den man irgendwie mal es sieht auf der Straße oder weiß ich nicht.
Naja, da könnten wir auch nochmal drüber diskutieren.
Gut, okay, aber sie ist zumindest fleißig und hat mehr Disziplin als ich.
Das auf jeden Fall. Fall.
Also, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
Und ja, und die Gilmores geben dann aber auf jeden Fall Konter und sagen, dass es von einem Mann gedreht wurde, dass das Skript von einem Mann geschrieben wurde, dass wahrscheinlich die ganze Inszenierung halt generell von einem Mann ist. Und währenddessen sieht man dann halt noch, wie sie sich dann ultra freut, also die gute Donna Reed freut sich dann richtig, richtig doll drüber, dass sie ein herzhaftes Frühstück machen darf für die Liebsten.
Ist so geil.
Ja, und dann, es braucht einfach nicht mehr Worte und sie schauen einfach nur böse Richtung Dean und Dean versteht's dann. Also versteht's nicht, aber er checkt zumindest, dass er schon ein bisschen Scheiße jetzt gerade gelabert hat.
Das schon ein bisschen in die Scheiße gegriffen hat, glaube ich. Ich musste dabei, als ich das nochmal geguckt habe, musste ich so an, es gibt so Memes, hat sich auch total entwickelt irgendwie über männliche Autoren, die Frauen beschreiben. Und da muss ich halt immer, da muss ich halt dran denken, weil es halt immer so, also ich muss das vielleicht mal raussuchen für uns jetzt, dass ich vielleicht das im nächsten Mal ein paar Sachen vorlesen kann. Aber wirklich, wie teilweise weibliche Protagonistinnen von männlichen Autoren in Büchern oder Filmen oder so beschrieben werden, ist halt der absolute Hammer. Also ja. immer irgendwelche bebenden Brüste und feuchte Augen.
Ach
und,
ja, in diesen Romanen von 1940 und so weiter, oder?
Nee, aber auch heutzutage.
Auch heutzutage noch,
naja, ist das nur auch. Oh Gott, natürlich, das, ja. Also ich habe das letztens erst irgendwie auf TikTok gesehen, dass irgendwie ein in einem Roman dann, oder in, vielleicht war es auch ein Schundroman, wie auch immer, aber es ist dann halt, war dann auch irgendwie so, sie beugte sich über ihn und berührte mit ihren Brüsten seine Augenlider. Wo du denkst so, was? Was sind, hä?
Es ist wirklich kurios, ich habe sowas auch schon ein paar Mal auf Twitter und TikTok gesehen. Wie da ausgeschmückt wird mit irgendwelchen Adjektiven, von denen Männer denken, so muss es sein. Ja. Oh Gott, das ist wirklich.
Und da möchte ich dann aber jetzt gerade noch kurz einen kleinen Exkurs machen, weil eben, wenn Männer Frauen beschreiben, versus wenn Frauen erklärt bekommen, warum das, was sie gerade falsch, was sie gerade sagen, oh falsch ist. Also klassisches Mansplaining. Und da habe ich letztens zwei unfassbar, also das sind einfach so unfassbare Own-Momente, wo einfach diese kleinen Kasper-Figuren da irgendwie, die versuchen, berühmten Frauen was zu erklären. Das ist nämlich einmal Mandy Kaling, die bei The Office eine Figur spielt, im Customer Service ist. Und sie hat irgendeine Figur, sie hat angekündigt, dass sie jetzt irgendeine Figur ist in einer Netflix-Serie. Und dann hat auf jeden Fall so ein Typ drunter kommentiert auf Twitter, Mandy Kaling. Und dann hat er dieses GIF von The Office genommen, wo der Chef dann einfach schreit, oh God, no, no, God. Und dann hat einfach, Mandy Kaling hat dann einfach ganz trocken und ganz, ganz nüchtern einfach drunter gepostet, Typ, du weißt aber schon, ich habe diese Serie geschrieben, aus der dieses GIF ist. Und der Typ hat aber der hat seinen Tweet mittlerweile gelöscht, weil das so lächerlich ist.
Ja, natürlich.
Und auch ein gutes Beispiel noch, da habe ich auch mit einer guten Freundin schon mal drüber gesprochen, dass die eine Autorin, die auch schon Punisher und viele Marvel-Comics einfach geschrieben hat, also als Autorin geschrieben hat, irgendwann mal gepostet hat, der Punisher wäre doch einfach viel netter, wenn er viel mehr lächeln würde. Was ja ganz vielen Frauen immer so vorgeworfen wird, warum lächelst du denn nicht so viel? Bist du heute nicht gut drauf? Oder ich weiß nicht so.
Du wärst also so viel hübscher, wenn du mal lächeln würdest.
Genau das. Sorry, ich habe es ein bisschen falsch rezipiert jetzt gerade. Es ist eben genauso, der Punisher wäre hübscher, wenn er ein bisschen mehr lächeln würde. Danke. Und auf jeden Fall hat der Typ dann drunter geschrieben, ja, eben diese ganze Kacke schon wieder. Du hast wahrscheinlich einen Punisher-Comics gelesen, wenn überhaupt und so weiter. Was erdreistest du dir da irgendwie so? Und dann hält sie einfach nur in die Kamera so ein paar Comics, die sie einfach als Autorin geschrieben hat, wo auch ein paar Punisher-Comics dann einfach dabei sind. Und man muss aber auch sagen, ich finde ja, wenn der Typ einfach nicht recherchiert, wenn der Scheiße labert, dann muss man auch dem, oder man kann Größe beweisen, indem man dann einfach drüber steht und sagt, ich habe das geschrieben, und wenn der Typ sich dann entschuldigt, dass man zumindest dann auch anerkennt, okay, er hat seinen Fehler zumindest eingesehen. Und dass man dann auch irgendwie sagt, hör mit dieser ganzen Scheiße auf, und im besten Fall hat er ein Learning draus. Das ist, finde ich, in meiner ja, Urte, du lachst jetzt, aber in meiner kleinen naiven Welt hoffe ich, dass der Typ dann zumindest ein Learning draus zieht und dass der zumindest dann nicht mehr so eine Scheiße ins gesichtslose Internet rülpst.
Okay, ja.
Ist vielleicht frommes Wunschdenken, aber ich hoffe, dass es trotzdem, je mehr darüber gesprochen wird und je mehr es in den Fokus einfach rückt, desto mehr wird es hoffentlich so sein, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird.
Ja.
Okay, cool.
Ach, das war, ich dachte jetzt, jetzt kommt noch irgendwas. Nee, aber okay.
Nee, ja. Also ich wollte nur sagen, dass man auch auf jeden Fall das ansprechen muss und dass man da den Fokus auch mal drauf rücken muss. Und
Ja, ist, total. Das gibt aber ja gerade auf Twitter gibt es da ja tausend Beispiele von, wie irgendwelchen NASA-MitarbeiterInnen dann irgendwie die Raumfahrt erklärt wird und so weiter von irgendwie Bob Schlaffig, so, der da im Unterhemd
auf der Baumeister
und meint, er hat irgendwie mal einen Raketenstart im Fernsehen sich angeguckt. Also ja, so ist halt das Leben, ne? Leider, aber ja, es ist das ist halt, um dann nochmal ganz kurz auf Donna Reeds vielleicht zurückzukommen, um da nochmal den Bogen
ja, zu schlagen. Danke schön. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet.
Alles cool. Ist ja das quasi das, was Lorelei und Rory dann auch sagen und sagen, ja, das ist halt von einem Mann geschrieben. Das ja. ist halt.
Aber es ist halt es von, ist einem von Mann ihrem geschrieben, Ehemann von einem geschrieben. Es ist okay. von Donna Reeds Ehemann geschrieben, habe ich vorhin noch schnell gelesen, von ihrem zweiten. Also anscheinend durfte sie sich in den 50ern, 60ern zumindest schon mal scheiden lassen oder er ist von uns gegangen. Man weiß es nicht, es ist ihr zweiter Ehemann, der das geschrieben hat, aber umso bezeichnender eigentlich, oder?
Aber sie hat es produziert und sie hat ja auch in den meisten Folgen dann Regie geführt,
ja, das was stimmt.
da zumindest gesagt wird. Also
und genau, ich glaube, stellt sich mir auch raus, dass sie das irgendwie.
Das stellt sich dann später raus, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber eben, ich glaube trotzdem, dass das halt ziemlich progressiv war für die Zeit, dass da ein großes Filmstudio irgendwie sagt, du darfst es produzieren, wir geben dir so viel Geld
aber
und so.
Aber namentlich genannt wirst du trotzdem nicht. Gut, ob sie es wollte oder nicht, können wir jetzt nicht wissen, aber das sagt ja Rory auch. Ich glaube, Rory sagt das ja, dass sie halt rausgefunden hat, dass sie das teilweise geschrieben und produziert hat, aber halt nicht genannt wird.
Ja. Auf jeden Fall,
auch schwierig.
Wir hören das schöne Intro, um ein bisschen weiterzugehen, mal voranzuschreiten, weil wir haben bis jetzt noch nicht mal das Intro gehört. So, jetzt hören wir das Intro gedanklich.
Aber ich finde es ja auch eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, okay, es geht jetzt halt einfach, okay, Kim hört das Intro im Kopf und dance dir gerade ein bisschen zu.
Ich mach dieses Cat-Vibing-Meme.
Ich finde es auch okay, wenn wir nicht so richtig nach, weißt du, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt halt Donna Reed gerade als Thema, dann können wir auch direkt dazu springen, dass die beiden danach ein Date haben dazu. Also diese ganze Dynamik zwischen Rory und Dean in der Folge macht mich halt fertig.
Ja, weil sich's eben auch durchzieht. Sie haben sehr viel, was zeitgleich passiert in der Folge. Man sieht auf jeden Fall, das möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir dann wirklich weitergehen und nur mehr uns um diesen Themenkomplex drehen, aber sie sind dann auf jeden Fall noch in Luke's Diner. Luke sollte mal ausmalen, hat null Bock drauf. Lorelei sagt, ja, ich werde dir helfen beim Ausmalen. Und Taylor ist komplett überrascht und sagt, auf gar keinen Fall hätte ich damit gerechnet und so wie er ist, Micromanagement-mäßig, möchte sich da sofort rein tigern und reinzecken und will da am
liebsten. Für die deutschen ZuhörerInnen vielleicht ausmalen heißt streichen neu.
Wollte ich gerade auch fragen. Finde ich total lieb, den Ausdruck. Wollte gerade auch nachfragen, auch ob das süß. Bei euch so der Ausdruck für streichen, renovieren ist.
Ja.
Cool.
Ja. Ist es. Und danke, Urte, dass du da.
Ich habe aber bei uns ist Ausmalen halt so ein Malbuch ausmalen. Ja. Weißt du, dass du halt ein vorgefertigtes Bild ausmalst mit verschiedenen Farben. Deswegen hätte das vielleicht ein bisschen missverständlich sein können für die HörerInnen.
Okay, ist auf jeden Fall bei uns doppelt gebräuchlich.
Also, okay.
Das Ausmalen ist ganz normal. Und danach sind sie beim Freitagsdinner bei den Großeltern und diese ganze versnobte Diskussion, vor allem mit der Pandemie im Genick, killt mich. Also das killt mich so hart, dass, also vor allem, wenn man sich das mal vorstellt, wie würden die jetzt reagieren? Zur Erklärung, Richard und Emily wollen nach Martha's Vineyard, weil im Frühling fliegt man ja, was macht man denn sonst da? Reist man nach Martha's Vineyard. Sie können es aber nicht, weil sie leider vergessen haben, sie haben ein bisschen zu spät angefragt, ob ihr Bungalow oder ihre Villa oder was auch immer da noch zur Verfügung steht. Stellt sich raus, ist schon weg. Sorry, not sorry. Und jetzt natürlich großes Chaos. Und total. Die beiden sind geknickt, weil sie können ja nicht in Urlaub fahren und sie können das ja nicht machen. Und
richtig sie können traurig. Ja schon, aber sie können natürlich nicht in ihr Standardhaus nach, und deswegen genau. können sie da halt nicht hinfliegen oder hinfahren, weil genau. wenn es nicht das Standardhaus ist, dann geht natürlich auch kein anderes.
Also flexibel und agil, wie wir natürlich alle sind, schlagen wir ihnen natürlich vor, dass sie ja nach Europa einfach reisen können.
Paris im Frühling.
Zum Beispiel ist ja schön. Aber was macht man denn in Europa im Frühling? Das ist im Herbst dran. Das gibt's nur im Herbst. Und alle 2 Jahre. Weil offensichtlich, und alle 2 Jahre, weil das ist so teuer. Und ja, es ist, und dann sagt sie so halt, sagt Lorelei, ja, aber wenn das so teuer ist, warum fliegt die denn nicht einfach nur Economy Class? Und wie denen beiden dann alles aus dem Gesicht, also Emily schmilzt das Gesicht ja fast weg.
Ja, wirklich.
Und Richard einfach nur komplett entrüstet mit seiner stoischen Art, aber trotzdem die Entrüstung ist im Kilometer anzusehen. Und einfach die zwei, wie die das überhaupt nicht verstehen, dass man sowas vorschlagen könnte, dass man nicht Business Class fliegt.
Wirklich so witzig.
Oder dass man da ja auch Business Plus fliegen könnte. Oder nein, Economy Plus. Ja. Ein bisschen mehr. Aber nee, das geht natürlich nicht. Und dann noch ein Schnitt und Babette bittet Rory bzw. Lorelei auf Apricot aufzupassen, weil sie sich ein neues Kätzchen besorgt haben. Und natürlich, wir lieben ja alle Katzen und sind da große Fans. Und deswegen muss ich jetzt, also habe ich jetzt nochmal mit was Nettem übergeleitet. Und jetzt geht's schon wieder weiter mit Rory und Dean.
Aber wir wollten noch mal kurz über das Babykätzchen sprechen, weil es einfach süß ist.
Ja, weil Apricot einfach das allersüßeste Kätzchen ist, das es auf dieser Welt gibt. Und ich werde das nicht sagen, was ich im Vorgespräch gesagt habe.
Gut.
Aber ja, also wie das kleine Kätzchen da so, wie man das dann sieht später, da ist einfach, ja, hätte ich auch aufgenommen, das Kätzchen.
Ja.
Haben sie eine gute Wahl getroffen. Und dann kommt Rory von der Schule zurück. Und sie hat ein Küken dabei mit dem wohlklingenden Namen Fallstudie 12. Und Dean holt sie ab. Und ja, und dann beginnt Dean eigentlich wieder damit, dass er Donna Reed ja super toll findet.
Ja, halt aber auch, dass irgendwie, dass er sich nicht mit ihr treffen kann donnerstags oder so, weil er die ganzen Hausfrauen bei Dozy's Market halt ihre Einkäufe fürs Wochenende tätigen, um ihre Männer zu bekochen und so. Und das ist halt auch so.
Weil er um 16 Uhr, er muss eine Stunde früher anfangen, weil es so busy ist.
Genau.
Und weil so viel los ist und die ganzen Hausfrauen müssen das einkaufen und er muss deswegen eine Überschicht schieben oder eine Überstunde machen.
Er hat aber auch ein bisschen Bock auf Stress.
Voll.
Ne? Also er hätte es ja auch einfach sein lassen können. Also er sieht es auch nicht so richtig ein, dass es Bullshit ist, was seine Meinung ist.
Gut auf den Punkt gebracht, Urte, ja.
Also das ist ja wirklich. Ja, also das. Das war mir schon ein bisschen unangenehm beim Gucken irgendwie. Ich dachte, jetzt halt doch einfach mal den Rand so. Lass es doch einfach gut sein. Aber Rory merkt dann halt auch so, ja, wie stellt er sich das denn dann vor? Also, wie wenn wir jetzt für immer zusammenbleiben, wie soll ich dann zu Hause kochen oder was? Also, ja. Irgendwie
schwierig. Aber obwohl sie das ja trotzdem auch nicht so geil findet und da ihre Zweifel hat und sie ja merkt, dass das eigentlich nicht so funktionieren kann und dass es halt Bullshit ist, was seine Meinung ist einfach falsch, die können wir ihm jetzt gleich mal absprechen. Und trotzdem tut sie dann das, was sie dann tut und das kann ich einfach nicht verstehen.
Kann ich auch überhaupt nicht verstehen.
Aber was genau?
Dann dieses Date.
Ja.
Also.
Ach so.
Ich meine, Rory passt dann ja auf Apricot auf bei Babette zu Hause. Lorelei passt auf Fallstudie 12 auf bei denen zu Hause und und Rory passt halt auf.
Man muss schon noch dazu sagen, Lorelei erbarmt sich dann und nennt das Küken Stella. von Endstation Sehnsucht. Aber ich bleibe trotzdem bei Fallstudie Nummer 12.
Ich finde Fallstudie 12 auch richtig gut. Ja, und hat aber dann haben sie sich ja quasi für abends da verabredet bei Babette, also Rory und Dean. Und dann macht sie ihm da ja so ein 50er-Jahre-Date draus. Und ich finde das.
Und ich verstehe es nicht. Und ich weiß auch, dass das da in Stars Hollow ja irgendwie, da macht ja eh jeder bei jedem, was er will und so, und ist auch alles cool. Aber ich finde das schon so richtig strange, dass auch einfach in einem fremden Haus da übelste Kochshow abzuziehen und alles.
Sorry, Leute, ich muss mich da jetzt noch mal ganz kurz einmischen, ja? Aber in einem Haus, wo die Besitzerin zu den Nachbarn geht und die Nachbarin fragt, Babette, möchtest du einen Kaffee? Sie sagt, nein. Und dann wird trotzdem weiter der Kaffee eingeschenkt. Willst du Milch und Zucker reinhaben? Ja, nehme ich beides. Und dann trinkt sie den Kaffee, obwohl sie eingangs gesagt hat, nein, das verstehe ich nicht. Also da macht auch das Date nachher dann Sinn.
Ja, irgendwie.
Und ich finde das irgendwie, das ist so ein netter Gag, der ganz nebenbei passiert. Und ich habe drei, vier, fünf Mal habe ich zurückgespult, um wirklich zu sehen, ob Babette wirklich Nein sagt. Und Lorelei lässt sich aber nicht abhalten. Die schenkt dir einfach dann den Kaffee ein und ja, und dann du trinkst den jetzt. Obwohl du Nein gesagt hast. Und sie wehrt sich auch gar nicht. So als hätte sie gerade nach einer Sekunde vergessen, dass sie gerade Nein zum Kaffee gesagt hat. Keine Ahnung.
Ja, die sind halt, das ist eine ganz komische Dynamik da mit denen, mit denen irgendwie diese Nachbarschaft, aber ich finde es halt auch schon ein bisschen weird. Also, dass Rory dann ja wirklich so mit Petticoat und schlag mich tot da eng, also.
Ich finde es, also zumindest das noch mit Babette finde ich irgendwie gaggig und ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, weil die ja ewig, also die sind einfach seit 16 Jahren benachbart und dass die dann schon so einen anderen Vibe irgendwie haben und ja klar, du kannst ja bei mir mal kochen und so weiter, die waren wahrscheinlich dann auch früher drüben ein bisschen, vielleicht haben die auch mal aufgepasst auf Rory und so, also dass sie dann eben so eine Chose da veranstaltet, das kann ich mir schon vorstellen. Und warum sie dieses Date macht, ist glaube ich einfach damit weg erklärt oder zumindest in der Logik der Serie damit weg erklärt, dass sie eben recherchiert hat und rausgefunden hat, dass Donna Reed eben Produzentin, Regisseurin war davon und so und dass sie das alles trotzdem geschafft hat und trotzdem so ein heiles Bild geschaffen hat in dieser Zeit. Und ich glaube, deswegen möchte sie das einfach mal machen, weil sie sich auch denkt, ich sollte vielleicht auch mal einen Schritt auf Dean zugehen und ihm vielleicht auch mal zeigen, wie das dann aussieht. Also wie sich das auch anfühlt. Und er sagt es ja dann auch, er hat halt nicht wirklich jemanden gehabt, der bisher so gekocht hat dann für ihn. Und er findet es dann auch weird, dass sie das halt eben alles so gemacht hat. Und dass dieser ganze Hokuspokus eigentlich nur eine Show ist für dieses Bild der 50er Jahre und dass das nur so eine Fassade ist und in Wirklichkeit ist das wahnsinnig unangenehm.
Ich glaube aber...
Irgendwie bitte, Kim.
Ich glaube, er findet es nur weird, weil es Rory ist und es nicht ihre Art ist. Ich glaube, sonst würde er es nicht so komisch finden. Sagen wir es mal so.
Also mit Lindsay findet er es irgendwann nicht mehr so komisch. Nee.
Ja, oh Gott.
Wenn man mal ganz ehrlich ist und mal jetzt einfach mal ein paar Staffeln vorausgreift und er irgendwie täglich einen Lunch zur Arbeit gebracht bekommt von seiner
und Frau seiner und Schwiegermutter.
Und seiner Schwiegermutter und es darum geht, dass Lindsay nicht vernünftig kochen kann und dass es ja richtig unangenehm ist für sie und so. Also er ist da schon so ein bisschen, ich meine ganz ehrlich, ne, ich bin halt auch Hardcore-Feministin, aber ich sag halt auch, ey, wenn du als, wenn du so eine Ehe führen willst miteinander, also wenn das für beide Parteien cool ist, mein Gott, so, dann mach das halt. Also, so, wenn halt Lindsay, wenn sie dir auch darin aufgeht, ihm jeden Tag seine drei Mahlzeiten zubereiten und ihm die auf die Arbeit zu bringen, dann soll sie es halt machen, aber also ich finde halt in dieser Situation mit Rory und Dean, dass die sind halt auch 16. Ja. Das muss man sich halt auch mal reinziehen. Dass es für ihn so selbstverständlich ist, dass die Frau, diese ganze Situation ist einfach nur unangenehm. Dieses ganze Date da mit den beiden, das hat mich so fertig gemacht. Also das ist nur cringy.
Voll. Und vor allem, weil sie ja wirklich alles auffährt mit diesem Petticoat und alles. Unterrock und
Und die Pumps.
Ja.
Und, oh mein Gott, ich habe die Brötchen vergessen. Oh mein Gott, das ganze Dinner ist verdorben. Ich habe die Brötchen vergessen zu machen. Donna Reed, das ist nie passiert.
Aber ich finde zumindest, dass es für den Zuschauer was zeigt. Weil es zum einen zeigt, dass Rory sich auch gerne mal verkleiden will. Ich finde, das zeichnet ihren Charakter noch mal ein bisschen besser. Und dass sie das ja, dass sie das alles, also ich sehe, dass sie das vollkommen ironisch macht und dass sie das wirklich, also dass sie sich da hinstellt und das kocht und so weiter und dann mal eben für einen Abend diese perfekte Hausfrau da nachspielen will. Also zumindest wirkt es auf mich so.
Ja.
Ich finde, es passt halt.
Ich finde schon, dass es eben zu diesem Charakter irgendwie passt, weil die sich ja dann, was man später sieht, auch irgendwie verkleiden und öfter mal irgendwie so irgendwelche dummen Volksfeste, aber so dumme Stadtfeste einfach haben, wo sie sich dann doch auch wieder verkleiden und wo dann auch wieder ein bisschen was gespielt wird, was halt nicht so Phase ist und was nicht so auf sie zutrifft. Und also ich finde zumindest auch nicht, dass es mit ihrem Charakter bricht.
Nee, ich finde, es passt super gut zu ihrem Charakter an sich, dass sie das total ironisch macht, um ihm aufzuzeigen, dass das Schwachsinn ist. Aber ich habe das Gefühl, es wird in der Folge einfach überhaupt nicht rübergebracht. Für mich wirkt das da erstmal wirklich so wie, oh, ich will dem jetzt unbedingt gefallen und ich mache das jetzt, was er möchte und ach, mein Dean. So wirkt das irgendwie für mich.
Nee, für mich wirkt das überhaupt nicht so, vor allem wenn sie dann halt eben noch das sagt, vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen, aber.
Vielleicht hast du es falsch verstanden, Kim.
Nein, das meine ich nicht. Auf mich wirkt so. Kim hat ja gesagt, auf sie wirkt das so.
Ja, auf mich
auch. Und auf mich wirkt es aber so, eben vor allem mit diesem Kontext oder mit dieser Erklärung, dass Donald Reed alles unter einen Hut gebracht hat. Sie hat die Regie geführt, sie hat das Geld im Hintergrund als Produzentin für die Donald Reed Show eben jongliert. Sie hat dann gekocht und sie hat das, und das ist, finde ich, auch Female Empowerment, dass du eben im Hintergrund die ganzen Strippen ziehst und gleichzeitig aber kochst für den Ehemann. Also diese Diskrepanz da dazwischen. Dass sie das kocht und dass sie das aber trotzdem schafft. Und obwohl sie wesentlich schwierigere Umstände hat und viel mehr leisten muss, dass sie es trotzdem schafft und dass sie ehrgeizig ist und dass sie wahnsinnig fleißig sein muss und wahnsinnig diszipliniert sein muss, dass sie das alles irgendwie dann hinbekommt. Und ich glaube, das hat Rory dann irgendwie imponiert. Und deswegen will sie diesen ganzen Zauber auffahren. Dass sie eben erkennt, dass Donna Reed vielleicht so diszipliniert oder noch disziplinierter war als Rory selbst und ihr das dann imponiert hat. Weil sie es eben so betont und weil sie nochmal sagt, hey, sie kocht nicht nur einfach, sie ist nicht nur einfach da, dass sie halt eben da bekocht und für einen Mann da ist und so weiter, sondern sie hat da im Hintergrund auch alle Strippen gezogen und sie hat das zu dem Zeitpunkt eine gute Idee gefunden, so die perfekte Hausfrau zu spielen. Und deswegen fährt sie diesen ganzen Mumpitz dann auf.
Finde ich einen interessanten Ansatz. Aber so wie Dean halt dann am Ende so zu ihr sagt, ja, schön, dass du da jetzt wenigstens noch was von mitnehmen konntest, habe ich halt das Gefühl, das kommt zwar bei Rory an und die findet das bestimmt irgendwie inspirierend und kann das anerkennen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei Dean da irgendwas von ankommt.
Nee, bei Dean ist sowieso, also da ist ja alles verloren. Ja. Das sagen wir ja schon seit Folge 1 oder seit Folge 2, sagen wir das eigentlich schon.
Oh, dieser Dean.
Dass dieser Creep einfach die ganze Zeit nur stalkt und weiß ich nicht was.
Ich habe auch echt schon wieder Creep auf meinen Zettel aufgeschrieben, weil er halt einfach so creepy schon wieder war.
Ich habe es auch aufgeschrieben. Und eben, also das ja auf jeden Fall, und das steht ja auch außer Debatte, dass Dean einfach da überhaupt nicht checkt und dann am Ende nur sagt, ja, da mache ich halt das, was man in den 50er Jahren darf, nämlich den Mist runtertragen. Ja, du langer Lulatsch, und du kannst dich selber dann gleich in die Mülltonne mit reinlegen zum anderen Trash, du Affe.
Ich finde es halt aber eigentlich, finde ich, also ich, den Ansatz von dir finde ich schon auch interessant und auch kann mir vorstellen, dass es auch stimmt. Also, dass Rory das halt deswegen macht, ist halt bei mir auch nicht so rübergekommen. macht, würde aber besser zu ihrem Charakter passen, als das halt dieses, okay, ich will auf jeden Fall denen gefallen Ding. Finde das aber ja trotzdem irgendwie das falsche Signal zu setzen, zu sagen, hey, du kannst arbeiten und trotzdem noch deinen Mann bekochen. So, Digga, ich will vielleicht meinen Mann überhaupt nicht bekochen. Der kann sich sein scheiß Essen auch selber von der Arbeit mitbringen. Also das wäre halt, also das finde ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du, wie du sagst, klar, dass ihr Ehrgeiz wurde irgendwie getriggert und so und sie wollte das irgendwie auch alles schaffen. Deswegen ist sie vielleicht auch wegen dieser Fuckbrötchen so ausgerastet. Aber das ist ja irgendwie trotzdem nicht das Signal, was ich mir gewünscht hätte. Also das, für mich wäre es ja eher so.
Aber
er hätte für sie kochen müssen.
Ja.
Ja.
Nach seiner Schicht bei Dosis. Das wäre süß gewesen.
Nee, ich glaube, also alles, was der hat, das wäre so eine Suppe Magie.
Ja, und dann wäre es wahrscheinlich auch, hätte man das so in den Himmel gelobt, dass er einmal für sie gekocht hat und das auch noch nach seiner Schicht, oh mein Gott, der Supermann. Das ist ja dann auch das Schlimme, dass das dann wieder so hervorgehoben wird, was Donna Reed alles alleine macht und dafür keine Props kriegt, wäre dann, wenn die ihn einmal nach einem Soßenbinder einräumen, auch noch eine Packung Miracoli macht, ist er der geilste Stecher überhaupt.
Ja, ist er ja. Ist er ja eh. Bester Stecher in Stars Hollow.
Ich könnte Gift und Galle kotzen, wenn ich den Typen sehe. Echt, jedes Mal wird's schlimmer. Und ich sage, also, das ist halt so, wie ich das wahrgenommen habe. Und ich denke auch, dass die Serie an sich ja nicht, das ist ja nicht, wie es sein sollte, beziehungsweise ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, in Stein gemeißelt und sie haben es auch nicht perfekt gemacht.
Nee, natürlich.
Und man muss vielleicht auch noch mal 2001 war einfach nochmal eine andere Zeit, als es jetzt 2021 ist. Und ich glaube, dass sie dann halt einfach mit 16 hat sie das gesehen. Sie hat, also Donna Reed hat ihr imponiert und sie wollte dann eben auch mal zeigen, hey, auch wenn wir uns dann darüber lustig machen und wenn wir sagen, ja, so sollte das auf gar keinen Fall sein, kann sie trotzdem dann auch mal zeigen, beziehungsweise ihr Charakter kann mal zeigen, dass sie es einfach auch in die Richtung drauf hat.
Mhm.
Und ja, aber also ihr habt und dass Dean da kein Learning draus zieht, das habe ich ja auch nicht mal angenommen. Nicht mal in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir erwartet, dass der Typ da irgendwas draus zieht und sich dann gemeinsam mit ihr irgendwie hinstellt und dann noch diese dummen Brötchen aufbäckt oder irgendwie so, sondern ja, weiß ich nicht. Also und deswegen, ich weiß nicht, ich fand auch irgendwie lieb, dass die Katze ungefähr die gleiche Zeichnung hatte wie ihr Kleid. Das fand ich lieb. Und worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, Lorelei hilft Luke dann oder will halt eben die um ein bisschen weiterzugehen, will dann Luke helfen auszumalen und sie kommt nach Hause und dann auf einmal ist Fallstudie Nummer 12 weg. Und am Ende des Dates mit Dean merkt Rory, oh mein Gott, Apricot ist weg. Und dann sind alle Pets, alle Viecher sind jetzt auf einmal abgehauen. Alle Haustiere sind weg. Tschüss.
Und was macht Lorelei aber als allererstes?
Und was, ja, sie ruft natürlich Luke an.
Ja, natürlich.
Weil natürlich Luke helfen muss.
Und weil es ja vorher auch schon so das eine oder andere, den einen oder anderen Moment im Diner gab, als sie die Farben ausgesucht haben.
Ja, voll. Aber das Geilste ist halt
ganz heftiges Twinkie-Zwonky. Ganz, ganz heftiges Twinkie-Zwonky.
Sowas von. Und dann kommt er ja an und sagt ja dann ganz kurze Zeit später, ach, du suchst wirklich ein Küken.
Und da komme ich nämlich ins Spiel, weil dann am nächsten Tag im Hotel bespricht sie das mit Suki. Und Suki sagt dann so, ja, also ich finde das ja auch irgendwie komisch, weil wie ich dann das erste Mal mit Jackson allein sein wollte, habe ich ihm erzählt, dass eine Fledermaus bei mir im Dachboden ist. Und allerbester Insult ever, nur versteht mich da leider nie jemand. Ich sage das am laufenden Band, sage ich das, wenn irgendjemand verrückt ist oder spinnt, weil Lorelei dann einfach zu ihr sagt, ja, ich glaube, du hast auch eine Fledermaus im Oberstübchen. Und ich liebe das einfach nur und am liebsten würde ich das, ja, aber mich versteht halt keiner und alle schauen mich an, als wäre ich verrückt. Ja.
Als hättest du eine Fledermaus im Oberstübchen.
Als hätte ich eine Fledermaus im Oberstübchen.
Naja. Aber ich verstehe schon irgendwo, woher Suki da kommt, weil, also ich meine, irgendein Vorwand, um einen Typen zu treffen, habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal ausgedacht. Ja. Also da will ich mich jetzt auch nicht von freisprechen. Jetzt vielleicht nicht zu mir nach Hause eingeladen, aber also irgendwas, ja, also das so. Und aber Lorelei schnallt es ja einfach nicht. Also die schnallt es ja einfach nicht. Sie hat sich ja irgendwie hat sie sich ja irgendwie von Max getrennt, aber dieses ganze Elektrizität zwischen den beiden, wenn sie da im Diner sind und dann will er sie irgendwie fragen, ob sie was machen wollen, fragt sie dann so, ob sie zusammen ausgehen wollen, fragt sie dann aber irgendwie doch nicht und sie guckt dann auch und er guckt und beide gucken und man denkt sich so, boah, Digga, was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Sie schneiden es ja einfach nicht gegenseitig. Ja, und Luke dachte sich wahrscheinlich auch, jetzt ist meine Chance.
Aber ich.
So, Rory ist außer Haus. Ich renne jetzt schnell hin und versuche hier ihr Küken zu finden.
Oh Gott.
wieder ganz großes Zwiebelzwonky. Oh Gott. Und dann kommt er hin und dann geht's wirklich um Küken, nämlich um Fallstudie Nummer 12. Ja, gratuliere, ja. Luke. Schade.
Ja. Aber ich finde es irgendwie so lieb, naiv, wie sie halt wirklich als erstes Luke anruft. Weil es halt so in ihrem Unterbewusstsein, weil die sich halt lieben, logisch. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weil sie halt trotzdem so weiß, auf den kann sie sich verlassen, der ist halt da, ja. Also klar, hätte sie auch Miss Patty oder so anrufen können, aber weiß ich nicht, das ist ja auch so ein Charakter. Ich weiß nicht, ob du den sofort anrufst und so viel Drama haben willst.
Aber vor allem, so wie ich das verstanden habe, sind die einfach nur wahnsinnig gute Freunde. Ich meine, sie geht da ja fast täglich essen und die kennen sich einfach mittlerweile und der Typ, und vor allem nämlich, also es macht ja irgendwie aus dem Gefüge der Charaktere macht es Sinn, weil er natürlich mit Werkzeug umgehen kann und wenn das Küken irgendwo in einem Schlitz zwinki-zwonki verschwindet, dann kann natürlich Luke da. Dann bringt Luke das richtige Werkzeug mit.
Oh mein Gott. Leute, es tut mir leid, aber ich muss meinen Ausstieg aus diesem Podcast. Es geht einfach nicht mehr.
Schwierig. Aber ja, genau das. Er hilft ihr halt aber einfach immer bei allem, egal was.
Ich meinte das jetzt gar nicht mal so als Metapher, aber tatsächlich, wenn das Küken einfach, weil in diesen amerikanischen Häusern gibt es ja keinen Keller, sondern es gibt ja nur so ein so zwischen
oh
Erde
Gott, so ein Kriechboden, und dann, so ein.
Ja, gibt's wahrscheinlich so einen Kriechboden und wenn einfach das Küken dann da hinein oder runterfällt, dann wird Luke wahrscheinlich tatsächlich irgendwie das aufmachen können oder zumindest dort ein bisschen runterkriechen können, um das Küken tatsächlich dort rauszuholen. Das heißt, für mich hat das irgendwie schon Sinn gemacht. Nur offensichtlich für alle anderen Charaktere macht's keinen Sinn, sondern dass da halt eben eine Fledermaus irgendwo herumgeistert im Haus. Offensichtlich. Und deswegen muss man Luke anrufen. Fallstudie Nummer 12 zu retten.
Ja, es werden übrigens alle Tiere wieder gefunden. Zum Glück. Vielleicht einmal als Disclaimer für alle ZuhörerInnen nochmal klar zu machen, alle Tiere werden gerettet. Das ist ja eigentlich so eine Folge, es könnte dann mit Lorelei und Luke der nächste Schritt passieren danach, weil die beiden halt irgendwie diese ganzen Momente hatten miteinander und nachdem Suki zu Lorelei das sagt, so von wegen, ja, du hast ihn wirklich wegen dem Küken, ich dachte, ne? Und da merkt man ja auch schon, dass Lorelei dann nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt und sich auch denkt so, und vielleicht doch, aber dann passiert es natürlich einfach nicht, weil dann ja das Ende der Folge passiert.
Wo dann ein Typ auf einem Chopper anfährt und sich dann so den Helm vom Gesicht reißt, mehr oder weniger, und dann mit seinem langen, wallenden Haar, und das ist einfach nur Christopher. Vollkommen egal, der Typ, finde ich.
Du findest Christopher egal?
Ja, nervt mich. Einfach. ja, die nee, zweite, die aussteigt, ist im Podcast.
Kennt ihr schon den Binge-More Boy?
Ja, ab jetzt.
Nee, auf keinen Fall. Ich finde das spannend, weil wir haben noch nie über Christopher geredet.
Bewerbungen also werden übrigens gerne angenommen, gell?
Also auch privat off Podcast ja noch nie über Christopher so wirklich geredet. Deswegen weiß ich gar nicht, was eure Meinung dazu sind. Da bin ich sehr gespannt. Da kommt bestimmt noch mal irgendwie eine Folge, wo er noch mal eine Rolle spielen wird.
Da kommen ja einige noch.
Einige.
Ja. Man lernt ihn ja mögen und man lernt ihn dann auch nicht mehr ganz so mögen, finde ich. Und dann fängt er sich wieder. Ist wirklich so ein Auf und Ab mit dem, ne?
Ja, aber da, ich finde so, am Ende dieser Episode ist es halt wirklich so, man denkt so, oh, jetzt Lorelei und Luke, jetzt endlich passiert's so. Mhm. Und dann kommt halt so Christopher und Lorelei ist dann ja auch so Christopher, wenn sie so am Ende noch irgendwie die Straße lecken und denkt schon so, ja, fuck, okay, alles klar, alles verloren mit Luke und Lorelei.
Voll.
Weil halt ihr Motorrad-Guy dann angekommen ist.
Und ich muss halt dazu sagen, das Motorrad ist nicht mal wahnsinnig schön. Leider, sorry. Also da hätte sich was Besseres
Habe ich überhaupt nicht drauf
geachtet. Ich habe auch null drauf geachtet.
Ja, ich glaube, es ist eine Tausender oder so, 800er Indien. Ja, egal. Auf jeden Fall ist es halt so ein alter Klassiker, ein alter klassischer Chopper.
Okay. Ja, und Rory fährt dann ja auch direkt bei ihm hinten auf dem Motorrad mit, ne? Da sieht man auch direkt so die Dynamik zwischen Christopher und Lorelei. So, sie sagt so, auf gar keinen Fall. Er sagt so, klar, gönn dir. Ja.
Und man sieht aber auch, wie sehr Rory ihn mag. Mhm. Und fragt sich halt auch dann gleich so, hätte das überhaupt sein müssen die ganze Zeit, dass sie ihren Vater nicht so gehabt hat? Schwierig.
Ich finde es auch schwierig. Ich finde das eine sehr spannende, das sind noch spannende Familienverhältnisse, die wir da aufdröseln können.
Ja, total.
Ja. Gut. Das war Folge 14.
Mir fallen hier die ganze Zeit die scheiß Kopfhörer aus dem Ohr, es nervt mich so doll.
Ich weiß nicht, habt ihr noch was anzubringen, anzufügen? Weil sonst würde ich sagen, wir haben eigentlich die Folge durch. Und ich würde zumachen. Die nächste Folge müsste dann Folge 15 sein, soweit ich mich erinnern kann, die wir durchbesprechen.
Lass mich mal ganz kurz überlegen. Folge 15 ist noch mal welche?
Die eine.
Ist das meine?
Ich glaube, meine ist Folge 18 oder so. Folge 15 ist Sex mit dem Ex. Nee, wir machen erst wieder Folge 16, 17, Double Feature.
Ach ja, sorry. Ja.
Genau. Folge 15 besprechen wir nicht. Die dürft ihr alleine gucken.
Viel Spaß dabei.
Bitte, ja.
Und dann besprechen wir als nächstes. Nee, warte mal, Folge 17, glaube ich. Und das ist da wieder meine.
Ja, genau. Wir haben ja gesagt, Folge wir 17. nehmen die beide so ein bisschen zusammen, weil die ineinander spielen.
16, 17. Ja, genau. Also 16, 17, das ist dann, da werde ich wieder durchleiten. Danach machen wir Folge
18.
Tricks,
die ich dann wieder leiten darf.
Genau. Und dann machen wir schon das Finale. Also dann haben wir bald unsere erste Season auch schon fast raus.
Heftig. Aufregend. Spannend, mega aufregend. Auf jeden Fall, lasst uns gerne nochmal Feedback da, auch wie ihr die hoffentlich hörbare neue Audioqualität von uns findet.
Stimmt, heute war meine erste Aufnahme mit einem vernünftigen Mikrofon. Vielen Dank. Mhm. Shoutouts auch nochmal an alle, die da in meinem Twitch-Stream Donations reingeballert haben. Vielen herzlichen Dank. Kommt euch jetzt hoffentlich wieder zugute.
Megi.
Und überhaupt lasst uns natürlich immer gerne wie immer gerne Kommentare, Likes, 5 Sterne bei Apple Podcasts.
Einfach alles ballert da. Einfach mal richtig ja. rein. Ich weiß nicht, warum ihr alles so wartet. Nicht zögern, einfach mal ja. ballern.
Checkt unsere geilen Memes aus. Gebt uns gerne auch immer wieder Inspiration dafür. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch mal eins als Recap zur letzten Folge, was ich einfach nur mega fand. Danke, Pflanzi, an dieser Stelle für die Idee schon mal. Wenn Sau du das geil, hier hörst, ja, dann haben wir das schon, dann haben wir das schon längst gepostet. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jede Interaktion, find's mega toll.
Absolut, absolut. Also auch jegliches Feedback immer gern genommen. Freuen wir uns sehr drüber. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag, eine schöne restliche Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ade. Ciao.
Ciao, ciao.